wenn wir die Aufgabe, die die Zeitgeschichte uns Deutsch-Österreichern stellt, kennen wollen, erfüllen wollen, müssen wir vorerst anknüpfen, rückschauen auf das, was unser Volk geleistet und aus der Geschichte lernen, unsere Aufgaben sehen und damit mit absoluter Entschlossenheit auch sie zu erfüllen entschlossen sein.
Es ist der 11. September 1933. Der autoritär regierende Bundeskanzler Engelbert Dollfuß geht in dieser als Trabrennplatzrede bekannten programmatischen Ansprache von den Motiven des Stephansdoms und der abgewehrten Türkenbelagerung von 1683 aus, um aus dieser historischen Darstellung die zeitgeschichtlichen Aufgaben des christlichen Staates dieser Tage abzuleiten, gegen Liberalismus, Materialismus, Marxismus und Nationalsozialismus. Ein halbes Jahr davor hat Dollfuß das Parlament ausgeschaltet und begonnen, Österreich diktatorisch umzugestalten. Nach nur 15 Jahren ist es schon wieder aus mit der Ersten Republik und die 5 Jahre dauernde Zeit des Austrofaschismus hat begonnen, bevor sie vom Nationalsozialismus abgelöst wird. Auch heute, fast 100 Jahre später, kommt die Demokratie wieder stark unter Druck. Gibt es Parallelen zur damaligen Zeit?
Es ist ganz klar, dass wenn wir den Zuwachs von faschistischen Tendenzen oder radikal-konservativen Tendenzen oder die Radikalisierung konservativer Parteien beobachten, dann merken wir jedes Mal, dass es unheimlich verbunden ist mit einer wirtschaftlichen Lage, wo immer mehr Menschen einen stärkeren Druck in ihrem Leben spüren.
Das ist Lucille Drey-Demy. Die gebürtige Französin ist seit dem Wintersemester 2024 Professorin für österreichische Zeitgeschichte seit 1918 im internationalen Kontext und eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet des Austrofaschismus, speziell auch für Engelbert Dollfuß, wie auch in ihrem Buch Der Dollfuß-Mythos nachzulesen ist. Für die historischen Tondokumente in dieser Folge danken wir der österreichischen Mediathek. In den Shownotes und beim Artikel zu dieser Folge findet ihr die Links zu den vollständigen Tondokumenten. Ob und inwiefern wir
aus der Geschichte lernen
können, um einen neuerlichen Untergang der Demokratie zu verhindern, habe ich Lucille Drey-Demy am Institut für Zeitgeschichte im Campus der Uni Wien gefragt. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich heiße euch wieder herzlich willkommen bei An der Quelle.
Quelle, der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Hallo, liebe Lucille.
Hallo.
Dein Terminkalender ist sehr voll in letzter Zeit und auch in Zukunft wahrscheinlich mit vielen Interviewanfragen und dergleichen. Und es geht hauptsächlich um den Austrofaschismus und das Thema ist aktueller denn je. Wir werden heute besonders darüber sprechen, warum das so ist. Jedenfalls war es so, im März 1933, nach nicht einmal 15 Jahren, war es mit der parlamentarischen Demokratie und der Ersten Republik ja schon wieder vorbei in Österreich. An ihre Stelle ist eine Diktatur getreten mit dem Kanzler Engelbert Dollfuß an der Spitze. Ja, wie konnte es denn dazu kommen? Kannst du uns im Schnelldurchlauf einmal durch diese Zeit führen?
Ja, also wenn ich vielleicht zu Beginn auf deine Frage zurückkommen kann, wäre es mir wichtig, denn du hast ganz genau gesagt, dass es 15 Jahre gedauert hatte, bis diese Erste Republik zu Ende ging, und zwar im März 33. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, der heute noch viel zu oft vergessen wird. Und zwar konnte ich zum Beispiel noch vor einer Woche im Ö1 in einem historischen Bericht hören, dass die Erste Republik mit dem Anschluss 38 zu Ende gegangen sei. Also da merken wir sofort, was noch alles im Sinne der Aufarbeitung zu tun ist. Aber somit ist es auch umso wichtiger, nochmals zu erklären, warum März 33 und nicht März 38. Im März 33 kommt es zu der Ausschaltung des Parlaments und das ist der erste große Schritt in Richtung der Zerstörung der Säulen sozusagen der Demokratischen Republik. Zu dieser Zeit ist eine Koalition an der Macht zwischen Christlich-Sozialen unter der Führung von Engelbert Dollfuß zusammen mit dem politischen Arm der faschistischen Heimwehr und dem Deutsch-Nationalen Landbund. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Koalition schon schon länger plant, ohne Parlament zu regieren. Also dieses Ereignis im März 1933 fällt nicht aus dem heiteren Himmel, sondern wird bereits im bürgerlichen Lager länger diskutiert. Es geht wirklich darum, jeden möglichen Anlass zu nutzen, um den Parlamentarismus auszuschalten und von nun an autoritär zu regieren. Im März 1933 ergibt sich ein Anlass mit einem technischen Fehler bei dem Aufzählen der Stimmen zu der Frage über die Bestrafung von Streikenden, was auch nicht von ungefähr passiert.
Es wird ja oft auch missverständlich dargestellt, dieser Vorgang. Also es war eine Panne und das wurde ausgenutzt, dieser Moment. Also die haben sich nicht irgendwie von selbst aufgelöst.
Genau. Dieser Terminus Selbstausschaltung, der übrigens jetzt auch wieder kursiert in Medienberichten, ist ganz klar zu identifizieren als Element der Propaganda des Regimes. Also es ist eine Selbstauflösung, es sei ein Wunder, ein Geschenk des Himmels in der religiös geprägten Propaganda von Dollfuss und seinem Entourage. Aber es ist eben genau gar nicht der Fall, sondern wirklich, also seit Juni 32 diskutiert die Christlich-Sozialen und hier in erster Linie auch Kocsuschnik, der auch später Diktator wird, wie die Partei es veranlassen kann, sich zu trennen von diesen legislative Kontrolle. So geht es dann wirklich Schlag auf Schlag. Am 4. März wird die Sitzung des Parlaments nicht ordnungsmäßig abgeschlossen. Am 15. März versuchen die Abgeordneten der Opposition, Sozialdemokraten und Großdeutschen, die Sitzung wieder zu eröffnen, um sie ordnungsgemäß abschließen zu können. Sie werden aber von der Polizei verhindert, das Parlament zu betreten. Und dann ist klar, also seitens der Christlich-Sozialen heißt es auch klipp und klar, das Volk erwartet Diktatur und zwar rasch. Schon Ende März 1933 wird der Schutzbund, die paramilitärische Organisation zum Schutz der Republik und der Sozialdemokratie, aufgelöst und danach werden auch alle bürgerliche Freiheiten eingeschränkt. Die Zensur der Presse wird wieder eingeführt. Alle Parteien werden nach und nach verboten, sowie auch die freien Interessenorganisationen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Todesstrafe wird eingeführt und viele Arten von Repressionsmaßnahmen gegen politische Andersdenkende.
Da unsinnige Gerüchte herumgetragen werden, leider auch wieder Auslandssender in Lüge und Verhetzung sich ergehen, stelle ich als Chef der Bundesregierung hier vor dem In- und Ausland fest. Das verbrecherische Unternehmen ist, abgesehen von den verbrecherischen Vorbereitungshandlungen, von Linz ausgegangen.
14. Februar 1934, ungefähr 22 Uhr. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß erzählt im Rundfunk seine Version davon, wie die später als Februarkämpfe oder auch österreichischer Bürgerkrieg bezeichneten Kampfhandlungen zwischen den Regierungstruppen und sozialistischen Milizen in Österreich begonnen haben, die innerhalb weniger Tage hunderte Tote und Verletzte fordern sollten. Der Republikanische Schutzbund und die Arbeiterbewegung sind damit gewaltsam zerschlagen und mit ihnen die noch junge Demokratie der Ersten Republik. Und dann kann man sagen, so richtig der Todesstoß für die Demokratie war dann die Mai-Verfassung, oder?
Genau, also es eskaliert also sozusagen mehr und mehr. Und der letzte Todesschlag ist zunächst im Februar 1934 die Nutzung der physischen Gewalt gegen einen Versuch des Widerstands seitens der Linken, also die Februarkämpfe in Wien und in anderen Industrieregionen, Kämpfe, die zu der Auflösung der letzten bestehenden Oppositionspartei, der Sozialdemokratie, führen. Und dann mit dem Mai 1934 die Einführung einer neuen Verfassung, in der das Wort Republik nicht einmal mehr zentral ist, sondern ein christlich-deutsches Ständestaat laut Präambel von Gott gewollt und nicht dem Willen des Volkes entsprechend.
Das Ganze ist ja nicht jetzt aus heiterem Himmel passiert, sondern es gab ja einen Nährboden dafür. Von Wirtschaftskrise bis Hunger und alles Mögliche. Kannst du das ein wenig erläutern, was da alles im Hintergrund geschehen ist, bevor diese Schritte dann Richtung Austrofaschismus eben passiert sind?
Ja, also die Wirtschaftskrise ist ein ganz zentraler Auslöser und Beschleunigungsfaktor dieser Entwicklung. Aber bereits vor 1929 mit der Wirtschaftskrise ist Österreich bereits in einer sehr prekären Wirtschaftslage. Schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs kämpft das Land mit Inflation, steht vor einer großen Frage bezüglich dessen, ob das Land Auslandskredite aufnehmen sollte oder nicht. Hier scheiden sich die Geister zwischen den Parteien. Es ist ganz klar, dass die Konservativen den Schritt der Anleihe wählen wollen, weil es für sie ein Weg ist, um andere Alternativen zu umgehen, zum Beispiel Steuerpolitik, wie es die Sozialdemokraten in Wien machen. Für die Sozialdemokraten ist es komplizierter. Sie wissen, dass diese Anleihen ein Weg sein wird, um im Gegenzug sehr starke Sparmaßnahmen im öffentlichen Bereich durchzuputschen und zu legitimieren. Gleichzeitig, ja, so sind sie sich nicht ganz sicher. Und das ist auch ein Merkmal für die Sozialdemokratie, so die laviert zwischen den Fronten und den Positionen und spricht sich zwar eben gegen eine Anleihe, so wie sich auch dann gegen die Faschisierung des Landes ausspricht, aber ohne konsequente Haltung. Das ist etwas, das ein wirklich absolut verhängnisvoll in diesen Jahren, Anfang der 30er Jahre ist. Die Sozialdemokratie ist gespalten zwischen einem linken Flügel und um die Sozialistenjugend und den Schutzbund und die Gewerkschaften, die für einen ganz klaren antifaschistischen Kurs und Oppositionskurs eintreten, während der rechte Flügel der Partei kompromissbereiter ist, nach dem Motto, man solle Konsens, also eher Kompromisse suchen gegen den Aufstieg der Nationalsozialisten und in der Hoffnung, dass man einen Weg gemeinsam mit den Christlichsozialen gehen könne. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, es ist ganz klar, dass die Wirtschaftslage entscheidend ist und sie zeigt auch, dass diese Faschisierung, also diese autoritäre Entwicklung, immer nicht nur als ein Kulturkampf zu verstehen ist, sondern dass sie eminent mit der Frage von wirtschaftlichen Interessen verbunden ist. Also sowohl die Unternehmensseite sieht, dass da für sie eine Basis bröckelt. Gleichzeitig ist es eine Phase der extremen Arbeitslosigkeit, die dazu führt, dass im Lande die Bevölkerung immer anfälliger wird, auch für die klare Propaganda der Nazis. Und somit wählt die Christlich-Soziale den Weg der Radikalisierung im Sinne des Machterhalts, um nicht den Nazis die Ohren zu lassen, sozusagen.
Du hast auch einmal erwähnt, dass die Arbeiterschaft, die sich organisiert, auch eine Art Bedrohung für das Regime war.
Genau, das ist ein Kontinuum, können wir sagen, seit eigentlich Beginn der Republik, also und die Angst vor einer Massenorganisation. Diese Angst vor einer Organisation, vor einer stärkeren Organisierung der Arbeiterschaft, die zieht sich durch eigentlich seit dem Schock der bolschewistischen Revolution 1917. Ja, das ist diese Welle erreicht auch Österreich. Und das Interessante ist, dass 1918 die Angst genauso auch bei der Sozialdemokratie ankommt wie bei im bürgerlichen Lager. Beide wollen keine Revolution, sie wollen keine Rätebewegung. Und das ist der Grund, warum sie am 1918 sich zusammentun. Und warum in diese ersten zwei Jahre 1918, 1920 extrem viel erreicht wird auf der Ebene der Sozialpolitik. Die roten Jahre der Ersten Republik nennt man sie, weil die Sozialdemokratie weiß, sie muss der Arbeiterschaft zeigen, dass der neue Staat ein anderer ist als der alte und dass sie auch etwas zu bieten hat im Gegenzug zur Bewegung. Und die bürgerlichen Kräfte haben genauso Angst vor einer Revolution und sind daher konzessionsbereit. Und so kommt es zu diesen immensen Fortschritten in der Sozialpolitik, Arbeitslosengesetz, Urlaubsgeld, Urlaubstage, Verbot von Nachtarbeit für Frauen und Jugendliche, Schaffung der Arbeiterkammer, womit auch Ziele der Rätebewegung sozusagen aufgenommen werden. Also man merkt, dass die Angst vor der Revolution da wirklich ein Katalysator ist für die Sozialpolitik dieser Jahre. Bis dann diese Koalition zugrunde geht, weil die Sozialdemokratie merkt, da kommen wir nicht weiter. Und das ist interessant. Es ist auch irgendwie eine Parallele zu heute, weil einer der Punkte, wo sie weiß, dass sie nicht vorankommen, ist, sie wissen, die Christlichsozialen sind nicht bereit, eine Vermögenssteuer einzuführen und sind nicht bereit, in Richtung der Sozialisierung, der Nationalisierung der Wirtschaft zu gehen. Also es werden keine Kompromisse mehr erwartet, so gehen sie lieber in die Opposition. Wir könnten uns genauso 2024 auch fühlen, wo genau jetzt diese Tage sich dieselbe Frage stellt. Absolut. Wie weit wird die Sozialdemokratie gehen, um eine Koalition zu ermöglichen? Was wird sie da ins Spiel setzen und was hat das für politische Konsequenz für sie und darüber hinaus?
Die Parallelen werden wir gleich noch diskutieren, weil ich glaube, das ist so auch einer der interessantesten Aspekte an dieser Geschichte. Ich wollte noch zurückkommen, ganz kurz zu den Voraussetzungen bzw. Einflussfaktoren. Die katholische Kirche hatte auch eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, die katholische Kirche ist ein sehr wichtiger gesellschaftlicher Träger des Regimes von Dollfuß und dann von Schuschnigg. Der Einfluss der katholischen Kirche in Österreich ist auch deswegen entscheidend, weil die große Glaubenshörigkeit und Frömmigkeit weiter Teile der Bevölkerung ein unglaublich starker Nährboden für die Schaffung eines Führerkultes ist. Ja. Also, und das ist etwas, das wir nicht unterschätzen sollten und oft missinterpretiert wird, meine ich, so, weil oft immer wieder in der Literatur zu lesen ist, man könne in Österreich nicht von Faschismus sprechen, weil die Kirche ja so stark war und sie sei ja ein Bollwerk gegen den Faschismus gewesen. Die Autorin Maria Lazar, die von der letztes Jahr ein Stück im Akademietheater vorgeführt wurde, die Eingeborenen von Maria Blut, die zeigt in ihren Werken, also sie musste dann 1933 schon ins Exil gehen, im Juni 33, und sie zeigt sehr eindrücklich in ihrer Werke, wie sehr ein Fascism made in Austria, sie spricht auch davon, ja, in dieser Phase schon, entstehen kann auf diesem religiös geprägten Nährboden sozusagen.
Mit Austrofaschismus wird das autoritäre, an ständestaatlichen und faschistischen Ideen orientierte Regime in Österreich bezeichnet, das die Erste Republik beendete und mit starken Anlehnungen an die Diktatur Benito Mussolinis in Italien von 1933 bis 1938 herrschte. Eine kurze Chronologie. 4. März 1933. Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nutzt eine Sitzungskrise des Parlaments, um dieses auszuschalten. Beginn der autoritären Umgestaltung Österreichs. 12. bis 15. Februar 1934. Bürgerkrieg zwischen regierungstreuen Truppen und sozialistischen Milizen mit hunderten Toten. Die Arbeiterbewegung wird zerschlagen. 1. Mai 1934. Eine ständisch-autoritäre Verfassung tritt in Kraft, die Österreich in einen ständestaatlichen Einparteienstaat unter der Vaterländischen Front umwandelt. 25. Juli 1934. Bei einem Putschversuch der Nationalsozialisten kommt Dollfuß ums Leben. Nachfolger wird Kurt Schuschnigg. 1936. Juli-Abkommen mit dem Deutschen Reich, das zunehmenden Einfluss der NSDAP in Österreich zulässt. 13. März 1938. Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Ende des Austrofaschismus.
Das wären wahrscheinlich einige der wichtigsten Punkte, die den Austrofaschismus einmal ausgemacht haben. Wir können das natürlich jetzt nicht erschöpfend diskutieren, ja, in der kurzen Zeit. Aber es hat in weiterer Konsequenz dann auch in Fortsetzung der Diktatur geführt. Kurt Schuschnigg hatte damit weitergemacht mit dem System und dann ist der fließende Übergang zum Nationalsozialismus gekommen. Und dann wird es, denke ich, spannend nach dem Zweiten Weltkrieg, wie damit umgehen oder wie lange wurde damit nicht gut umgegangen. Die Große Koalition, die dann zusammengearbeitet hat, fand sich dann als Partner wieder, die vorher Gegner waren. Also kannst du uns einmal kurz erklären, wie das dann weitergegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, also ich fand es auch immer sehr spannend und das ist auch ein Grund, warum ich mich so sehr für das Thema interessiert habe, weil mich wirklich gereizt hat zu verstehen, wie kann es sein, dass die ehemaligen Bürgerkriegskontrahenten auf einmal gemeinsam regieren und was das für Folgen haben kann für die eigenen Wähler, Wählerinnen, für jene, die unter dem Regime knappe Jahre zuvor gelitten haben. Aber so ist es, genau. Die ehemaligen Bürgerkriegskontrahenten sitzen nunmehr gemeinsam in einer Großkoalition. Die ÖVP nennt sich zwar eine neue Partei, sie ist aber die klare Nachfolgeorganisation der Christlichsozialen und es ist sowohl eine personelle als auch eine sehr stark ideologische Kontinuität zu beobachten. Nichtsdestotrotz geht die Sozialdemokratie den Weg der Koalition, weil sie zum Teil der Meinung ist, es ist wichtig, mit der ÖVP zusammen zu regieren, um sie so weit wie möglich zu zähmen, weil eine Radikalisierungsgefahr nicht zu unterschätzen sei. Diese Koalition, um das Zustandekommen dieser Koalition gegenüber den eigenen Wählerinnen, Wählern, aber auch gegenüber den Alliierten zu rechtfertigen, braucht diese Regierung ein kompatibles Gedächtnis. Und so entsteht eine, finde ich, faszinierende Form der Geschichtspolitik, die wir oft die Koalitionsgeschichtsschreibung bezeichnet haben. Also diese Koalitionsgeschichtsschreibung also dreht sich um einige Tabus, darunter Dollfuss, also und fast noch mehr Kutschuschnik und rund um ein paar Versöhnungsnarrative, also den sogenannten Geist der Lagerstraße, die Idee, dass die ehemaligen Kontrahenten zueinander gefunden hätten in den KZ zum Beispiel. Ein weiterer sehr wichtiger Stützpunkt dieses kompatiblen Gedächtnisses und dieses Konsensnarrativs ist natürlich die Opferthese. Österreich ist das Opfer des Nationalsozialismus. Und also in diesem Konsensnarrativ hat der Austrofaschismus, wie man sich vorstellen kann, keinen Platz. So wird lange Zeit nicht darüber gesprochen, außer dass man sozusagen interpretiert aus der Perspektive der sogenannten geteilten Schuld der Sozialdemokraten und der Christlichsozialen an dem Zusammenbruch der Ersten Republik. Also die einen seien zu wenig Patrioten und die anderen zu wenig Demokraten gewesen. Das ist das übliche Narrativ. Interessant war für mich zu beobachten, dass dieser Geist der Koalitionsgeschichtsschreibung auch lange, lange Spuren hinterlässt, auch nach dem Ende dem faktischen Ende der Großkoalition 66. Und ich finde, ein Beispiel für die 70er Jahre ist folgendes. 1970 kommt Bruno Kreisky an die Macht, bekanntlich ein Opfer des Regimes, das eingekerkert war, das vor Gericht geführt wurde etc. Und er wählt aber konsequent einen Weg der Versöhnung auch. Ein exemplarisches Beispiel dafür ist, dass er die jährliche Dollfußmesse im Bundeskanzleramt, die von seinem Vorgänger Josef Klaus eingeführt worden war, nicht in Frage stellt, sondern weiterhin geschehen lässt und somit nach ihm auch alle weiteren Sozialdemokraten es auch so tun werden, sodass diese Messe erst 2010 im Zuge eines Medienskandals erst abgeschafft wurde.
Und wann hat die Wissenschaft begonnen, das ernsthaft aufzuarbeiten? Gibt es da auch ein paar Meilensteine, so quasi, wann hat es wirklich begonnen?
Ja, also die Wissenschaft ab den 60er Jahren formiert sich das Fach der Zeitgeschichte. Und es steht auch zum ersten Mal ein Institut für Zeitgeschichte, auch hier an der Universität Wien. Die werden wirklich beginnen, es ist auch eine neue Generation von jungen Historikern, Historikerinnen mit Erika Weinzierl, die sich zum Ziel setzen, einen kritischen Blick auf die 30er Jahre zu werfen. Und hier entstehen erste sehr wichtige Arbeiten. In der Ära Kreisky ist die Geschichtsschreibung geprägt von den Arbeiten der sogenannten Körner-Kundschak-Kommission. Das ist eine großkoalitionär gebildete Historiker-Kommission, die eines zustande bringt, viel nicht aufgrund des großkoalitionären Konsensnarrativs, aber eines wird im Zuge der 70er Jahre klar, die Idee der geteilten Schuld hält nicht mehr. Ja, das ist klarerweise eine Lüge. So werden im Rahmen der 70er Jahre große Fortschritte gemacht in der Erforschung, auch weil in der Phase die Geschichte der Arbeiterbewegung groß wird und auch hier einen neuen Blick auf den Februarkämpfe, auf die Situation, soziale Situation der 20er, 30er Jahre wirft. Diese Entwicklung erreicht einen Höhepunkt im Gedenkjahr 1984, aber das ist auch schon fast das Ende, weil danach kommt mit der Waldheim-Affäre ein neuer Fokus auf die Infragestellung der bisherigen Opferthese. Als klar wird, dass der Präsidentschaftskandidat Kurt Waldheim eine bisher von ihm verschwiegene NS-Vergangenheit hat. Dieser Skandal wird gepusht von der Sozialdemokratie in der Kampagne. Er wird trotzdem eben gewählt. Mit diesem Satz, der offenbar sehr, sehr viele Leute anspricht in Österreich, er habe ja nur seine Pflicht getan. Ja. Ja. Und das ist ein Moment, wo auf vielen Ebenen klar wird, es muss gesprochen werden. Ja. Und es haben schon früher, also in den 70er Jahren hat es auch über Kultur-, kunstpolitische Skandale erste Anstöße gegeben in diese Richtung. Aber hier platzt der Ballon sozusagen. Und es wird klar, dass da eine größere Diskussion vonnöten ist. Und sie findet auch statt. Diese Opferthese wird grundsätzlich in Frage gestellt. Sie verschwindet nicht ganz. Das ist interessant, weil Dollfuss da immer irgendwie so neu betrachtet wird von Seiten der konservativen Geschichtsschreibung als der Widerstandskämpfer, weil man sucht sehr stark nach allem möglichen Widerstand, nach dem Hinterfragung der Opferthese. Also und Dollfuss ist da eine sehr günstige Referenz, sozusagen, weil er verkörpert von Seiten der konservativen Geschichte, also Historiker, den Staatswiderstand. Also Österreich habe als Erster in Europa, also als Staat, Widerstand geleistet gegen den Nationalsozialismus. Und dann der tragische Tod von Dollfuß sei sozusagen die Verkörperung dieses tragischen Todes des kleinen Landes Österreichs.
Ja, vielleicht noch ganz kurz in der Wissenschaft. Wo gibt es denn heute tatsächlich Konsens und was sind die größten Kontroversen noch in der Nachbetrachtung?
Es ist ein ganz klarer Konsens, würde ich sagen, betrifft die Bezeichnung des Regimes als Diktatur. Selbst innerhalb der ÖVP hat es nach 2000, also zum Beispiel hat Andreas Kohl, damals Nationalratspräsident, nach 2000 klar gesagt, es sei ein Putsch gewesen, ein Staatsstreich. Also da nach 2000 hat es erste richtige Fortschritte gegeben über die Parteigrenzen hinweg. Und somit können wir sagen, das ist wirklich ein Konsens. Aber die Frage ist dann, wie man diese Diktatur deutet. Und das, da merken wir auch, dass es noch nicht alles von Diktatur zu sprechen, weil es dann doch immer wieder dann sehr viel Mühe benutzt wird, um zu erklären, warum es zu einer Diktatur gekommen sei. Also diese These der Alternativlosigkeit, weil die Sozialdemokratie nicht kompromissbereit gewesen sei, weil der NS so stark gewesen sei es zu gefährlich gewesen, den Parlamentarismus aufrechtzuerhalten, weil sonst hätten die Nazis die Wahlen gewonnen. Das ist so der Weg, um immer noch bis heute eine Diktatur zu erklären.
Ja.
Ich meine, seitens von einigen Dollfuß-Anhängern ist es weiterhin absolut nicht möglich, von Diktatur zu sprechen, aber in der Wissenschaft. Der zentrale Streitpunkt bezieht sich auf die Bezeichnung Faschismus und da hängt es davon ab, von welchen Definitionen die Forschenden ausgehen. Aber ich würde sagen, das ist ganz der zentrale Konfliktpunkt.
Also für die Erinnerungskultur bleibt, glaube ich, noch viel Spielraum und auch noch spannende Diskussionen sind zu erwarten. Man weiß ja, beim Dollfuß-Museum ist ja auch nicht alles so rund gelaufen. Und wie geht es denn damit weiter eigentlich?
Ja, also ich bin ganz bei dir, dass da wirklich sehr viel zu tun hat. Und das Dollfuß-Museum ist jetzt geschlossen und die Räume sind leer. Es ist aber nur eine halb erfreuliche Entwicklung, denn nachdem Gerhard Karner Innenminister wurde, er war davor Bürgermeister von Texing, wo dieses Museum ist, also in dem Geburtshaus von Dollfuß, kam es zu dem Skandal, zu diesem Museum, das erst 1998 eröffnet worden war und eigentlich kein Museum ist, sondern eine Gedenkstätte über den Umweg eines Museums oder beziehungsweise ein Museum für Dollfuß, könnte man sagen. Und so im Zuge dieses Skandals haben drei Kuratorinnen ein sehr avantgardistisches Konzept auf die Beine gestellt. Ich hatte das Glück, im wissenschaftlichen Beirat zu sein, aber diese drei Kuratorinnen, Remigio Gasari, Christian Rabel und Johanna Zechner haben ein Konzept geschaffen nach der Idee einer konstruktiven Auflösung. Es ginge darum, dieses Museum also Raum für Raum zu leeren und sich dabei die Frage zu stellen, wo kommen die Exponate her, wo sollten sie viel eher ausgestellt werden, wie sollten sie besser rekontextualisiert werden etc. Und zwar alles im Dialog, in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, mit Interessierten, über alle Parteigrenzen hinweg. Dieses wirklich wunderbare und sehr feinfühlige Konzept wurde aber verunmöglicht durch einige Vertreter des Bauernbundes, der ÖVP und von Dollfuß-Verwandten, die einfach, bevor wir starten konnten, das Museum geleert haben. Also klar war, es darf zu keiner Diskussion kommen. Und das genau fehlt. Und ich glaube, was bleibt nach dieser Geschichte, ist der Appell an die wahren Geschichte-Museen dieses Landes, dass sie sich stärker mit dem Thema Austrofaschismus und kritischer mit dem Thema Austrofaschismus auseinandersetzen. Mhm. Da ist noch wirklich viel Raum nach oben.
Man sieht ja die Warnsignale teilweise wirklich aufleuchten, dass die Demokratie heute in Gefahr ist. Und der Austrofaschismus gilt ja als warnendes Beispiel für die Erosion demokratischer Strukturen, ist sehr aktuell deshalb. Wie schätzt du denn die Lage jetzt ein derzeit und was sind für dich die größten Warnsignale, was die Gefährdung der Demokratie betrifft?
Also es gibt einige Parallele und gleichzeitig sind offenbar die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Die klare Parallele ist die Prägung einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Es ist ganz klar, dass wenn wir den Zuwachs von faschistischen Tendenzen oder radikal-konservativen Tendenzen oder die Radikalisierung konservativer Parteien beobachten, dann merken wir jedes Mal, dass es unheimlich verbunden ist mit einer wirtschaftlichen Lage, wo immer mehr Menschen einen stärkeren Druck in ihrem Leben spüren. Inflation, Teuerung, Wohnungsnot. Und das ist eine Situation, die die Menschen unter Druck setzt und die dazu führt, nach Verantwortlichen zu suchen. Und das ist der größte Nährboden für populistische Antworten, ohne Lösungen zu geben, Simplifizierungen, also simple Antworten und vor allem leicht gefundene Verantwortliche und Schuldige an die Wand malen. Das sind die Migranten, das sind jetzt immer mehr, wie wir jetzt aus dem Bericht des Dokumentations des österreichischen Widerstandes wissen, die Muslime in erster Linie. Es sind im Lande die Arbeitslosen, die immer mehr stigmatisiert werden, weil sie nicht genug leisten. Es sind natürlich die Flüchtenden, die Asylsuchenden. Und das ist eine Gemengelage, wo wir klare Parallele sehen und diesen Ruf nach dieser Vorstellung, dass ein starker Mann und die Loslösung von den Strukturen als zu kompliziert oder zu bürokratisch verstandenen Strukturen der Demokratie hilfreich sei, irgendwas bringen könnte.
Ja, ja. Das wäre schön, wenn man aus der Geschichte tatsächlich lernen würde, aber es ist vielleicht auch ein frommer Wunsch, oder? Weil man sagt immer nie wieder zu Nationalsozialismus und Faschismus. Aber anscheinend passiert es ja immer wieder. Und wenn man das geflügelte Wort von Bertolt Brecht verwendet, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch, das ist ja trotzdem noch immer aktuell.
Ja, also ich mache trotzdem meinen Job in der Hoffnung, dass er und mit Begeisterung, mit der Idee, dass es etwas bringt, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum mich Public History und Öffentlichkeitsarbeit so wichtig erscheint, um Leuten zu zeigen da draußen, das ist sehr wohl, auch wenn wir in die 30er, 20er, 30er schauen, Männer und Frauen gab, die Widerstand geleistet haben. Nicht nur gegen den Nationalsozialismus zum Beispiel, sondern auch gegen den Austrofaschismus. Und dass diese Frauen und Männer auch selbst innerhalb ihrer eigenen Parteien, also gebremst wurden, weil da eher die Suche nach Kompromiss oder nach Konsens da war. Und ich glaube, das hat auch eine noch große aktuelle Relevanz in einem Land, wo die Idee von Konsens und Kompromiss so stark ist, dass man manchmal vergisst, dass Widerstand manchmal mehr braucht. Klare Konsequenz. Und das ist somit auch ein Appell an die Linken und an die Sozialdemokratie in der heutigen Situation sozusagen. Ja.
Was kann die Zivilgesellschaft konkret tun? Was kann die einzelne Staatsbürgerin konkret tun?
Ich glaube, der Punkt ist, organize ist immer ein wichtiger Punkt gewesen, aber es ist leicht gesagt. Ich bin es mir ganz bewusst, das beobachten wir auch, also wenn wir in die Geschichte schauen, es gibt viel weniger Strukturen, wo sich Personen politisch engagieren können oder auch darüber hinaus kulturell, gesellschaftlich zueinander kommen. Wir leben in einer Welt, wo das Individuelle viel stärker geprägt und gefördert wird, als es vor einigen Dekaden noch der Fall war. Und das zu durchbrechen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber ich glaube gleichzeitig, und dann da würde ich auch sagen, dass es auch eine Verantwortung der Parteien ist, vor allem der linken Parteien klarzumachen, dass es nicht genügt, dazu aufzurufen, geht wählen, die Demokratie ist in Gefahr. Das wird die Demokratie nicht retten. Demokratie muss ein soziales Fundament haben. Und das ist etwas, das wir auch als Kontinuum betrachten können seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es braucht ein glaubhaftes, konsequentes sozialpolitisches Engagement, ohne dass es auch keine Demokratie gibt.
Absolut, ja. Aber jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dir, weil jetzt haben wir über große gesellschaftliche Entwürfe schon viel gehört. Und jetzt möchten wir mal schauen, warum du eigentlich heute hier bist und wie es dazu gekommen ist.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Du hast es vorher schon angedeutet, dass dich dieses Thema fasziniert. Mir würde trotzdem interessieren, wie bist du denn tatsächlich auf dieses Thema gekommen, als Französin, dich mit so einer österreichischen Geschichte zu befassen?
Naja, aus dem Grund, dass Österreich im Laufe meines Germanistikstudiums in Frankreich quasi nicht besprochen wurde, sehr lange. Und dann 2004 lasen wir einen Artikel über die Februarkämpfe Und das war so ein bisschen ein Aha-Effekt. Es gab nicht nur die Weimarer Republik und der Aufstieg der 33 in Deutschland, sondern es ist genauso interessant, ein bisschen mehr Richtung Österreich zu schauen. Und so bin ich nach Österreich gezogen, als Fremdspracheassistentin zuerst und habe hier gleichzeitig als freie Zuhörerin an der Uni Kurse besucht, meine Masterarbeit im Fernstudium mit Straßburg geschrieben und im Anschluss habe ich beschlossen, weil ich auch so ermutigt wurde, gleich beim Thema Dollfuß Mythos zu bleiben und daraus eine Diss zu machen.
Gehen wir noch einen Schritt zurück, nämlich mich hat interessiert auch dein Bezug zur deutschen Sprache überhaupt. Und jetzt habe ich schon eine Hypothese, weil ich habe nämlich nachgeschaut, wo dein Geburtsort liegt.
Sargemin. Auf Deutsch Sargemünd, was schon ein Hinweis ist.
Was schon ein Hinweis ist und das liegt direkt an der deutschen Grenze. Mhm. Das wird wohl ein bisschen damit zu tun haben, oder?
Jein, weil ich bin in einem ganz kleinen Kaff mitten vom Nichts in Lothringen aufgewachsen. Mein Vater ist 44 geboren und hat als Kind erst in der Schule Französisch gelernt, hat Dialekt gesprochen. Ja. Aber zu Hause haben wir und mein Großvater, den ich kaum noch in Erinnerung habe, hat auch kaum Französisch gesprochen, aber wollte kein Deutsch mit uns sprechen, weil er sich so geschämt hat. Aber meine Mutter kommt aus den Alpen und hat kein Deutsch gesprochen und daher wurde zu Hause nie Dialekt gesprochen. Ich habe es ein bisschen mitbekommen im Dorf zwischen den Älteren, aber es ist, glaube ich, weniger präsent gewesen als in anderen Familien. Was aber wirklich der Durchbruch war, glaube ich, also vielleicht noch darüber hinausgehen, war ein Schülerinnenaustausch und, in der Schule, wo ich wunderbare Freundschaften geknüpft habe und über die ich dann beschlossen habe. Also das ist da meine zweite Sprache, meine Herzenssprache sozusagen werden könnte.
Super. Du hast ja auch an der Uni Wien studiert und nach vielen Auslandsstationen bist du jetzt wieder nach Wien zurückgekommen und seit diesem Semester hast du die Professur für österreichische Zeitgeschichte seit 1918 im internationalen Kontext. Ich habe das richtig jetzt gesagt. Ja. Und somit die Nachfolge von Oliver Radkolb angetreten. Ja, wie war es denn bis jetzt für dich?
Extrem, extrem voll, kann ich sagen. Also es ist ein sehr, sehr voller Zeitplan bereits, aber auch extrem zufriedenstellend. Ich freue mich irrsinnig, diese Stelle innehaben zu können und hier in diesem Bereich, auch wenn es dieser Name so kompliziert ist, so Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, ein Team aufbauen zu können, mehr in Richtung eben Public History, Öffentlichkeitsarbeit machen zu können und auch diese Themen der österreichischen Zeitgeschichte und ihre Bedeutung für die Gegenwart auch in der Forschung und der Lehre an der Uni weiter unterstützen zu können, weil sie doch, man glaubt es vielleicht nicht, aber doch eher wenig repräsentiert derzeit.
Du hast vor dieser Professur doch einige Auslandsstationen gehabt an den Unis in Chicago, Toulouse, Straßburg, Harvard. Ein besonderes Highlight daraus?
Ich glaube, jede Erfahrung, ich liebe das Reisen und das Leben im Ausland ist für mich weiterhin eine Reise im Alltag sozusagen. Also,
oder was auch interessant wäre, ist dir aufgefallen, wird im Ausland der Austrofaschismus durchaus anders bewertet als hier?
Nein, aber natürlich ist es viel weniger emotional, die Debatte weniger emotional, das Interesse ist sehr groß und somit habe ich zum Beispiel in Chicago sehr toll diskutieren können mit den Studierenden über die Vergleichbarkeiten, also zwischen all diesen kleineren Regimen, die oft im Schatten der großen, also von Italien und NS-Deutschland stehen und das war schon sehr ergiebig. Aber was ich noch dazu vielleicht sagen will, was schon bleibend ist aus diesen vielen Stationen ist, es sind so die sehr prestigereichen Unis zum Teil. Aber meine letzte Station hier war auch war als Senior Lecturer und das ist mir auch wichtig zu betonen, dass der Sprung von einer solchen Stelle auf eine Professur auch etwas ganz Besonderes ist, weil diese Senior Lecturer-Stellen sind Teil des Mittelbaus. Der Mittelbau ist das, was die Uni eigentlich trägt. Es ist ein extrem prekäres Anstellungsverhältnis. Ich meine, auch wenn man einen fixen Vertrag hat, also ich habe schon volle Wochen gehabt, aber Halbzeit bezahlt. Und das, so geht es sehr vielen. Und das möchte ich schon an dieser Stelle nochmals betonen, dass es für mich ein großes Glück ist, diese Stelle übernehmen zu können. Aber es würde mich freuen, dass viel mehr ähnliche Stabilisierungsmöglichkeiten und existenzsichernde Möglichkeiten auch bekommen.
Auf jeden Fall, es ist zu hoffen, ja. Was macht dir mehr Spaß, Archive durchforsten oder Vorträge halten oder Interviews geben?
Ich glaube, Interviews und Vorträge machen mir Viel Spaß. Ich liebe es, im Archiv zu sein. Ich habe so oft aber frustrierende Erlebnisse gemacht im Archiv, wo ich ewig gesucht habe, ohne zu finden. Und die Diskussion, die Feedbacks von Vorträgen waren weniger frustrierend. Also ich würde sagen, sie waren öfters, über die freue ich mich mehr, weil der Austausch mich begeistert.
Wenn du für ein Semester jetzt ein völlig anderes Fachgebiet erforschen könntest, was wäre denn das?
Das wäre vielleicht ein Probedeutikum als Vorstufe zur Psychotherapie-Ausbildung. Es könnte aber auch ungefähr jede Fremdsprache sein. Oder das wäre ganz außerhalb der Uni eine Haarschneiderausbildung.
Oh, interessant. Sehr lässig. Du bist ja auch Germanistin. Ja? Und gibt es da zum Beispiel ein literarisches Werk, das dich besonders fasziniert?
Ich lese viel und da könnte ich sehr viele Titel nennen. Ich liebe Romane, die einen Bezug zur Geschichte oder zur Realität, zum Alltag haben. Ad hoc würde ich sagen, ein Werk, vielleicht als Tipp, was mit der österreichischen Zeitgeschichte zu tun hat, wäre Eric Villard, Die Tagesordnung, ein Roman über die Jahre 1933 und 38 und unter anderem ein sehr scharfes, kritisches Porträt von Kutschuschnigg.
Mit welcher historischen Persönlichkeit würdest du denn gerne auf einen Cocktail gehen und warum?
Vielleicht Malcolm X.
Ja.
Oder Karl Marx, wobei ich nicht weiß, ob wir einen Cocktail trinken würden.
Aber das wäre schon abendfüllend, dann kann man davon ausgehen.
Ja, aber jetzt sind es zwei Männer gewesen, wo eigentlich es könnte genauso Maria Hoda, Rosa Jochmann sein. Es gäbe viele.
Wie schaut es denn musikalisch aus? Was wäre denn oder was ist denn dein liebster Protestsong oder auch dein Lieblingsalbum, wenn du einfach einmal abschalten willst zum Beispiel?
Boah, das kann ich wirklich schwer ad hoc beantworten. Also sehr eklektischer Musikgeschmack, würde ich sagen. Von den Partita für Geige von Bach, wenn ich arbeiten muss und etwas dazu hören möchte, über Rock und in die viel französische Musik, Brel, Brassens, da bin ich sehr frankophil geblieben. Ich höre sehr viel französische Musik, Thomas Fersen, Les Berruriers Noirs, Punk aus den 80er Jahren, genau.
So, das sind doch schon einige Tipps, die man nachhören kann.
Ja, die Schmetterlinge, genau. Wir haben davon gesprochen, die Proletenpassion.
Ja, super. Was ist denn dein liebstes französisches und dein liebstes österreichisches Essen?
Also mein liebstes österreichisches Essen sind ziemlich klar die Marillenknödel. Und mein lieblingsfranzösisches Essen ist wahrscheinlich, das ist eigentlich portugiesisch geprägt, der Brandade de Morue, das ist ein Fischgericht mit Kartoffeln, aber sonst ex aequo mit Ratatouille. Ah. Das ist auch vielleicht meine Lieblingswörter auf Französisch.
Ich habe schon befürchtet, Schnecken.
Ah, nein, das mag ich aber gern. Schnecken und natürlich Froschschenkel. Meine Eltern haben sie immer selbst gepflückt sozusagen und zubereitet. Gehört also auch zu meinem.
Das gehört dazu.
Gehört auch dazu, ja.
Gut, alles außer Forschung heißt diese nächste Frage. Also wo bist du denn anzutreffen, beziehungsweise was machst du, wenn du einmal komplett in der Gegenwart sein willst, statt in der Geschichte?
Würde ich gern sehr viele coole Antworten geben. Abseits dessen, dass ich doch eigentlich viel zu viel arbeite. Wo bin ich gern anzutreffen? Also ich bin gern auf Konzerten, ich bin gern in Museen, ich bin gern im Wald, ich bin gern am Putzle machen in meinem Wohnzimmer. Okay. Ich bin gern unter Menschen. Auf Demos, wenn es sein muss, bei allen möglichen Initiativen, Veranstaltungen von Leuten, die etwas bewegen möchten.
Und da kann es ja vielleicht einmal sein, dass du am Würstelstand vorbeikommst.
Wo ist ich? Forschung? Sag mal, was soll denn das wieder gut sein? Was sagst du, Doppler?
Weil die Frage wäre, was bestellst du dort und wie würdest du deine Forschung am Würstelstand erklären?
Also ich glaube, Wenn ich beim Würstelstand bin, dann ist es meistens so spät, dass ich eher nicht über meine Forschung sprechen werde, sondern vielleicht zum Rat bitten werde, so Wieselburger oder Otterkringer oder sowas. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die Würstelstand-Kultur zum Kulturerbe wird, würde ich sogar über vielleicht über Sprache sprechen. Das ist eh die Frage, die immer wieder kommt, wo komme ich her und warum bin ich da? Das sind eher die Themen, die wir haben werden. Ich werde da nicht anfangen wollen, zu versuchen, die Leute über den Austrofaschismus aufzuklären. Aber es sind trotzdem jedes Mal sehr auch interessante Diskussionen. Aber genauso oft bin ich, also genauso oft, wenn es spät ist und bin ich vielleicht nicht immer beim Würstelstand, aber am Praterstern bei einem Kebab-Verkäufer und dort arbeiten Kurden aus dem Irak, die sehr gut Französisch können, weil sie auf ihrer Route länger Zeit in der Schweiz gelebt haben. Und da unterhalten wir uns auch auf Französisch über ihre Stationen und über was so gerade Thema ist. Das ist
sicher spannend, ja. Letzte Frage. Das Ende der Geschichte, wie das Francis Fukuyama einmal postuliert hat, ist ja offensichtlich nicht eingetreten. Das heißt, für dich und deine Kolleginnen gibt es noch viel zu tun. Wie geht's mit deiner persönlichen Geschichte jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Ja, also ich freue mich in den kommenden Monaten, das Team Österreichische Zeitgeschichte seit 1918 im internationalen Kontext vergrößern zu können. Und selber habe ich auch einige Projekte vor mir. Also ich interessiere mich neben dem Austrofaschismus auch mit dem Thema Österreichs Position in den Nord-Süd-Beziehungen, also Österreichs Bezug zur Kolonialfrage, Österreichs wirtschaftliche Interessen in den Ländern nach der Dekolonisierung. Ich würde gerne Sachen da zur Geschichte der Föst und den vielen Föst-Projekten im Süden machen. Ich arbeite auch zur Frage von Kolonialismus und Antikolonialismus. Da kommt ein Buch heraus im Frühjahr dazu, zu Stimmen des Antikolonialismus aus den kolonisierten Gebieten zwischen dem 17. Jahrhundert und dem 20. Jahrhundert. Ich würde gerne irgendwann mal dazukommen, meine Habilitation zu publizieren zum Thema der Geschichte des Entwicklungsgedanken und der sozialdemokratischen Nord-Süd-Vernetzungspolitik im globalen Kalten Krieg. Und ich möchte auch Kontakte stärken nach Frankreich. Ich habe unter anderem ein Projekt vor über die Frage, können wir wirklich von einer Streikkultur in Frankreich versus einer Konsenskultur in Österreich sprechen? Oder wie hat sich das historisch entwickelt? Was für politische Diskussionen über Strategien hat es innerhalb der Linken im 20. Jahrhundert gegeben zwischen beiden Ländern? Das sind so unter anderem.
Ja, das ist ja sehr interessant. Das klingt danach, als würden wir in einer der nächsten Staffeln wieder einmal viel zu sprechen haben vielleicht.
Das würde mich sehr freuen.
Also alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Wir können froh sein, dass ForscherInnen wie Lucile Drey-Demy unermüdlich die dunklen Tage der Geschichte für uns ausleuchten, damit wir die Gefahren, die der Demokratie und der freien Gesellschaft von vielen Seiten drohen, besser erkennen und entschlossen dagegen vorgehen können. Dazu braucht es weiterhin Vertrauen in die Wissenschaft und die verständliche Vermittlung ihrer Erkenntnisse, wozu auch dieser Podcast und Rudolfina, das Wissenschaftsmagazin der Uni Wien, einen Beitrag leisten wollen. Die erste Staffel von An der Quelle neigt sich übrigens dem Ende zu. Im Finale gegen Ende Jänner geht es ebenso brachial wie feinsinnig zu. Mehr wird noch nicht verraten. Auch die Semesterfrage der Uni Wien steuert nach vielen spannenden Artikeln und Gastbeiträgen dem vorläufigen Höhepunkt entgegen, nämlich zur Podiumsdiskussion zum Thema »Wie gerecht ist Gesundheit?« Weitere Informationen dazu und eine Anmeldemöglichkeit findet ihr in den Shownotes bzw. beim Artikel zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei An der Quelle.